der Podcast.
Folge 123, Mission Silberlocke.
1, 2, 3 im Sauseschritt, saust die Zeit, wir sausen mit. Ich begrüße euch ganz herzlich zur 123. Folge von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und am Zwinkern am anderen Ende der Leitung begrüße ich den Berliner Kabarettisten Tilman Lucke. Hallo Tilman.
Hallo Sebastian Hengstmann und ich begrüße Sebastian Hengstmann aus Magdeburg, ein Kabarettist, wie aus 122 früheren Folgen schon hervorgegangen sein dürfte.
Das ist richtig. Was aus den 122 Folgen, früheren Folgen nicht hervorgegangen sein dürfte, ist, dass, wie soll ich das formulieren? Also, es gibt ja sehr viele, und die uns regelmäßig hören, wissen, dass es gibt ja sehr viele größenwahnsinnige, irre, bescheuerte, die Sachen anstreben, wie zum Beispiel Olaf Scholz fabulierte ja schon von seiner zweiten Amtszeit. Das lasse ich einfach mal so stehen.
Ja.
Und sogar ganz so größenwahnsinnig wollten die Grünen jetzt nicht mehr sein und haben ihren Spitzenkandidaten. Man muss das ja dazu sagen, normalerweise stellen die Grünen immer mindestens zwei Spitzenkandidaten auf. Wobei es waren immer zwei eigentlich, ne, bis zur letzten Wahl.
Ja.
Zwei.
Ja.
Meist männlich und weiblich, auf jeden Fall vom Realo und vom Linken. Und irgendwie musste das immer kombiniert miteinander. Bei der letzten Wahl hatten sie quasi nur eine Spitzenkandidatin, nämlich eine Kanzlerkandidatin,
ja.
Annalena Baerbock. Was ich schon mutig fand, aber die Umfragewerte gaben das halt damals her. Und jetzt haben sie wieder einen Spitzenkandidaten nominiert.
Und zwar keinen Kanzlerkandidaten, der offiziell so heißt, sondern im Parteitagsbeschluss steht Kandidat für die Menschen in Deutschland. Und das ist, ich weiß nicht, was das sein soll. Also wir können ja froh sein, dass sie nicht Kandidat für die Menschen in Frankreich gemacht haben. Also kann man ja auch machen, das sind auch nette Leute.
Ja, kann man, natürlich.
Aber es ist... das Wort Menschen ist bei woken Leuten ja so ein bisschen ein ganz beliebtes Wort, weil man es nicht gendern kann bzw. muss. Und weil das alles sozusagen, kennst du noch, warte mal, ist das nicht das bei der Wochenshow Liebe Menschen, war das nicht so? Eine Ansprache vom Pastewka in seiner Rolle? Nee. Das war Liebe Liebenden war das. Ja, Kandidat für Liebenden würde auch gehen. Nee, irgendwie.
Dieser Rentner, dieser Frührentner Herbert Görgens, unnachahmlich beschissenen Art von Ingolf Lück dargestellt, der sagte immer, ich grüße die Menschen.
So, das meinte ich, genau.
Ja.
Und wir wissen, dass zum Beispiel Erich Mielke alle Menschen liebte.
Genau.
Kann auch nicht falsch sein. Also das ist im Grunde Bullshit, weil diese Verunklarung, das nervt mich auch an Parteien. Also es fing ja an mit dem Gute-Kita-Gesetz und dann ging es weiter mit dem, also dieses, als ob die Menschen in Deutschland nicht selber nachdenken können, was jetzt Sache ist.
Da fiel mir bis heute Morgen, als ich meinen Sohn zur Schule brachte, auf Rückweg habe ich ja, dann denke ich ja oft manchmal, da fiel mir was ein. Und zwar, wir haben ja das ganz große Problem, dass die gesamte deutsche Politik, egal was passiert, ja immer von Migration bestimmt wird. Es geht ja letztendlich immer in Migration. Egal was ist, immer Migration. So, und Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, die noch kein funktionierendes Einwanderungsgesetz haben. Warum? Weil sobald du ein Einwanderungsgesetz machen würdest, würden sofort alle auf die Barrikaden gehen und würden sagen, die wollen hier für Einwanderung sorgen. Das ist genau der Gegend. Ist ja, und dabei müsste man das anders nennen. Vielleicht das gegen böse und illegale Migrationsgesetz.
Ja.
Aber das erinnerte mich dann sofort wieder an das Gute-Kita-Gesetz.
Ja, Gute-Kita. Und die SPD macht es ja auch nicht besser in diesem Wahlkampf. Die hat jetzt nächste Woche eine sogenannte Wahlsiegkonferenz in Berlin. Also, okay, ich wusste nicht, dass die Wahl schon...
Ich habe morgen übrigens eine 60-Kilo-Konferenz, bloß mal so.
Wirst du daran teilnehmen?
Ja, ja, genau, mehrfach.
Ja, also es ist, wenn man jetzt böse sein will, könnte man sich erinnern an den 23. März 1933, da wurde nämlich Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich beschlossen. Und dagegen kann ja nun auch keiner sein, dass
richtig.
Not behoben wird von Volk und Reich.
Ja,
es war aber das Ermächtigungsgesetz.
Genau.
Und es ist nicht mal von SPD und Grünen erfunden worden. Und ich bin mir sicher, natürlich die FDP und die CDU, die haben ja auch so ihre Wörter, was weiß ich, wie dann Friedrich Merz, der wird schon Kanzlerkandidat heißen, aber man kann sich darauf einstellen, dass da auch einige Begriffe, die sozusagen scheinbar neutral sind und scheinbar neutral und sehr, sehr wohlklingend sind. Und ich finde, das kann man einfach lassen. weil die Leute einfach selbst nachdenken können, wem sie zum Wahlsieg verhelfen, wer Kanzler sein soll oder wer, ja.
Ich rede ja von Robert Habeck, ich muss das ja mal ganz, also es ist ja wenig überraschend und das Einzige, was mich wirklich überrascht hat, ist, dass sie wirklich nochmal einen aufstellen. Es ist ja letztendlich völlig egal, wer es war. Weil auch bei den Grünen, die Grünen haben auch bei der Bundestagswahl muss man Landeslisten haben, ne?
Ja, richtig.
Das heißt, Robert Habeck wird vermutlich auf der Berliner Landesliste
Nein, auf der schleswig-holsteinischen Landesliste. Und beim letzten Mal, er hat auch ein Direktmandat bekommen. Im Wahlkreis 1, also dem nördlichsten.
Ah, okay. Wird er als Spitzenkandidat stehen. Also ja. das heißt ja nichts. Es ist ja nur eine Titulatur. Die Linken sind zum Beispiel, das weiß ich noch, bei der Bundestagswahl entweder 2017 oder 2013, aber ich glaube 2017 mit 10 Spitzenkandidaten angetreten.
Ja.
Das muss
und davon kannte man jeden.
Genau. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Lass uns nochmal über Robert Habeck reden. Das wollte ich dich mal fragen. Ich sage ja auf der Bühne immer, wenn wir über die Wirtschaftspolitik, gerade über das Heizungsgesetz reden, rede ich ja immer von diesem erfolglosen Kinderbuchautor aus Schleswig-Holstein.
So wie Friedrich Merz und Christian Lindner auch.
Naja, unser Techniker, der Matze, warf mir dann irgendwann mal vor und sagte, dass wir sollten das mal lassen, das wäre AfD-Sprech. Mhm. Ich weiß es nicht.
Es ist Merz-Sprech. Also das ist, damit kriegt er seine Lacher auf seinen Reden. Also das war Kinderbuchautor. Ja, es ist halt wieder so, und das kennen wir als Künstler ja auch, so diese Künstlerverachtung. Also der eine ist ein solider, weißt du, da wird ja verschwiegen, Robert Habeck ist ja auch Doktor. Mhm. Und so ein Wort kommt ja immer ganz gut an bei Konservativen. Aber dann ist er natürlich irgendwie Kinderbuchautor, irgendwas Halbseidenes. Wenn es jetzt wenigstens Autor wäre, aber schreibt ja bloß für Kinder, das kann ja nur scheiße sein. Das zeigt ja auch, ehrlich gesagt, wenn man in der Buchhandlung die Kinderabteilung abklappert, da ist ja, sage ich mal, 80-90% Schrott dabei.
Natürlich.
Das heißt, da sind auch Kinderbuchautoren, die diesen Namen auch verunglimpfen. Das ist wie mit, wir sind ja eben große Disney-Comics-Fans und wer ein heutiges Mickey-Maus-Heft kauft, der weiß, dass da, sagen wir mal, mindestens die Hälfte der Comics industriell gefertigt sind, ohne großen Anspruch, sondern einfach hier Autor XY, mach uns mal die Seiten voll. Und das geht eben auch anders, also liebevoll kontra lieblos, das merkt man schon. Und ich finde, was gut ist für Kinder, oder Kindersendungen, ja, es gibt Kindersendungen, die man als Erwachsener auch noch gut gucken kann, entweder weil man sie von früher kennt oder weil man sich heute drauf einlässt als Erwachsener. Und das ist eigentlich nicht so weit weg vom Qualitätskriterium für Kinder. Also es muss ja nicht alles, was sozusagen, was einen unterfordert, ja, also Unterforderung ist ja da das Übergreifende, was für Kinder, also so dieses, die dürfen nicht mehr konfrontiert werden mit großen Problemen oder mit sozusagen, alles muss harmonisch sein. Eigentlich ist das Happy End in so Kinderserien immer schon am Anfang. Ich bin jetzt kein Experte, aber das spielt alles in diese Kerbe rein und das nervt mich als Künstler halt auch, weil es grundsätzlich auch so eine, naja, da gibt es die ehrbaren Berufe, die früh aufstehen. Ich meine, wir machen ja auch morgens unseren Podcast. Ist ja für alle anderen Künstler auch undenkbar. Aber das ist einfach widerlich, diese Künstlerverachtung. Dadurch.
Naja, bei mir, also ich, wenn ich das auf der Bühne sage, geht ja meine Konnotation nicht auf Kinderbuchautor, sondern auf erfolglos.
Ja, ja.
Also das ist ja das. Also, und wer erfolglos ist, der hat ja nur zwei Chancen. Entweder der Strick oder die Politik.
Ja.
So, das ist ja sozusagen meine Konnotation dahinter. Aber ich mache es jetzt auch nicht mehr, weil es ist natürlich wirklich schwierig. Ja. Und ich finde es ja total spannend. Ich wusste gar nicht, dass Robert Habeck promoviert hat. Der geht ja damit nicht hausieren.
Ha, nee.
Während jeder dahergelaufene Konservative sich irgendwo einen Doktortitel zusammenklaubt, nur um ihn aufs Wahlplakat drucken zu können.
Ja, und das ist, glaube ich, nach wie vor, also dieses mit dem, also das Hauptargument gegen die Grünen ist ja auch immer, die haben alle keine Ausbildung und das stimmt bei den meisten sogar gar nicht. Dass Politik als solches, also auch keine Ausbildung braucht, weil Politik ist wie Kabarett, man geht da hin und hat entweder Erfolg, dann macht man es weiter oder nicht. Und noch dazu ist ja in der Politik so, wenn man da für 4 Jahre drin sitzt oder für 3,5, dann hat man ja keine Garantie, dass es weitergeht. Dann gibt es ganz wenig Übergangsgeld und dann ist man auf der Straße. Und die Mitarbeiter erst recht. Also das ist auch ein Lebensweg, der mit vielen Risiken verbunden ist.
Deswegen sind die meisten Politiker ja so verbissen.
Naja, also das, weiß ich jetzt nicht, die haben natürlich das, man hat Glück oder Pech, je nachdem wie die eigene Partei abschneidet, wo man dann auf der Landesliste sitzt und dann landet man wieder drin. Das Wenigste hat mit dem eigenen Erfolg zu tun, aber das ist so eine
Wenn man Hinterbänkler bleiben will, natürlich.
Ja, also oder man geht nach vorne und kandidiert oder bringt sich selbst ins Spiel. Aber das ist ja alles nicht nix. Und das ist aber so diese typischen Stammtischleute, die sagen, ja, mein Beruf ist der beste, obwohl ich ihn hasse, obwohl ich jeden Morgen versuche, krank zu sein, um nicht hinzumüssen. Aber mein Leben ist das Beste und andere Leben sind schlechter, sind weniger wert. Und das ist grundsätzlich sicher AfD-Denke, aber auch konservative Denke, aber umgekehrt auch andere Denke, wenn man sich anguckt, wie Friedrich Merz, oh, der ist reich, ja, da geht es ja, dann eher weniger um so ganz konkrete Berufe, sondern um, der ist reich, also muss er ja ein schlechter Mensch sein.
Im Falle von Friedrich Merz stimmt das aber.
Ja, also lass uns doch noch mal drüber reden, wenn er dann Kanzler ist und auch ein paar
so,
Sachen.
So, das wollte ich eigentlich erst am Schluss der Folge machen, aber dann ist das ja auch schon geklärt, wobei das ist ja, glaube ich, eine der bei... Egal, kommen wir mal kurz, also die Grünen stellen halt Robert Habeck auf. So, Christian Lindner wird, glaube ich, nicht Kanzlerkandidat der FDP, ich bin mir nicht ganz sicher.
Nein, wird er nicht. Also
dieser Größenwahn,
die FDP hat nur einmal im Leben einen Kanzlerkandidaten aufgestellt, der dann am Ende 7,4 Prozentpunkte hatte. Guido Westerwelle.
Knapp am Projekt 18 gescheitert, genau. Ja. Wer sich daran noch erinnert, wenn auch Veteranen des vornapoleonischen Krieges hier zuhören. Die SPD. Ja, machen wir erstmal die SPD. Also meine lieben Genossen, ich bin kurz davor, aus der Partei auszutreten. Übrigens, bloß mal so, du hättest Robert Habeck auch zum Spitzenkandidaten gemacht. Ne? Das ist ja relativ unausweichlich. Ne? Ich glaube, das war auch alternativlos.
Ist unausweichlich, das war mehr oder weniger abgesprochen mit Baerbock beim letzten Mal.
Genau.
Dass sozusagen, wenn sie scheitert, dann ist er erstens die Nummer zwei in der Regierung oder die Grüne Nummer eins in der Regierung und zweitens auch beim nächsten Mal Kanzlerkandidat. Es sei denn, es wären dann andere Konstellationen aufgekommen, ist ja aber nicht der Fall. Deswegen war das eigentlich
ziemlich... Ja gut, aber sowas spricht man ja gerade in so einem basisdemokratischen Haufen wie den Grünen, spricht man sowas ja nicht untereinander ab. Also da hätte ja die Basis rebellieren können, aber da gab es ja nicht mal Ansätze.
Ja, haben sie in dem Fall eben nicht gemacht, weil es ist schon so, muss man schon sagen, dafür, dass diese Basis so viel rebelliert und diskutiert und so, oder es war zumindest früher so, sind doch die Personellen, wenn man sich mal die ganzen Spitzenkandidatinnen der letzten Jahre anschaut, ist das doch erstaunlich kontinuierlich. Also Katrin Göring-Eckardt war zweimal sehr erfolgreich Spitzenkandidatin. Oder wie ich sie gerne nenne, Katrin Göring-Kirchentag.
Ja, natürlich.
Und dann gab es, Habeck war ja auch schon 2017 im Gespräch, hat dann verloren gegen Özdemir bei der Urabstimmung. Und Trittin war mehrmals. Also im Grunde ist es gar nicht unüblich, dass Leute auch... wirklich auch viele Jahre in der Spitzenreihe verbringen bei den Grünen.
Na, der letzte wirklich kontroverse Kandidat bei den Grünen war ja tatsächlich Joschka Fischer, das muss man ja einfach so sagen.
Ja, was heißt kontrovers? Den haben bei den Grünen. Na, bei den Grünen haben. Es war eine Hassliebe, weil sie wussten, dass der natürlich der prominenteste deutsche Politiker ist, teilweise auch, also streckenweise der beliebteste. Und bei den Grünen war der immer verhasst. Es gab ja 2002 das Wahlplakat Fischer quälen, Grüne wählen. Also dass sozusagen, dass sie reinkommen und weiter regieren und dann dürfen sie ihn weiter ärgern als Außenminister und ihm so am Bein rumbeißen. Und ich fand es auch immer ganz cool, wenn der so auf Parteitagen, also das war so 2003, da war ich ja, ich war einmal Delegierter auf dem Parteitag, das war 2003 im Sommer. Und da kam gerade aus Brüssel oder Athen oder so und hatte den EU-Verfassungsvertrag unterschrieben oder so zu Ende verhandelt. Weißt du, dann kommt er mit dem Flugzeug erstmal nach Berlin und dann muss er noch weiter nach Cottbus damals zum Parteitag und der hatte sich dann extra umgezogen, weil er da natürlich immer sein Pullover anhatte und nicht, der war ja eigentlich immer recht schick mit Weste, genau, und Krawatte und dann extra so ein Pullover und dann wahrscheinlich so auch so ein bisschen, war das für ihn so eine Art fremde Welt inzwischen, weil er ja diese ganze Diplomatie auch genossen hat.
Aber er war ja dann im Prinzip auch nur Dödel, ne? Also er hatte ja keinerlei herausgehobene Parteiämter, oder? Also oder nee,
der war nie Vorsitzender. Na, Präsidium gibt es nicht. Es gibt den Vorstand, der besteht aus 6 Personen und das sind eigentlich immer nur die 2 Vorsitzenden und dann 2 Beisitzer, die keine große Funktion haben, eher alles ehrenamtlich. Und dann Geschäftsführer und was gibt es da noch? Irgendwie eine Position. Ja, Schatzmeister, genau. Also im Grunde ist das Führungsgremium der Grünen ist sehr, sehr klein und mehr gibt es da nicht. Und Joschka Fischer war halt in den 80er Jahren mal Fraktionsvorsitzender, aber das war sein höchstes Parteiamt im ganzen Leben.
Ja, genau, deswegen. Also das ist, der saß dann da auch mitten im Pulk drin.
Nee, ach so, im Sitzungssaal saß er meistens oben auf der Bühne. Also neben ja, aber das ist, glaube ich, das war Kraft seines Regierungsamts und nicht wegen des Partei. Also keine Ahnung, wie das aufgeht.
Normalerweise ist er aber ein Dödel. So wie ihr auch. Ist ja so, ist ja egal. Aber lass uns jetzt nicht über Joschka Fischer reden.
Es steht so in der Satzung, die Dödel.
Ja. Genau, das ist offizielles grünes Parteiamt, der Dödel. So. Dann lass uns mal über meine Genossen reden. Wir haben ja letzte Woche haben wir das so abgetan, ne? Dass sie sagen, die wollen jetzt lieber Boris Pistorius. Da scheint es jetzt zu rumoren.
Ja, also das tut mir auch leid, ich habe das ein bisschen unterschätzt. Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass dieser Austausch des Kandidaten oder also die SPD hat halt den Fehler gemacht, dass sie den Kandidaten noch nicht nominiert hat. Wir erinnern uns an 2005. Angela Merkel, also die Neuwahl wurde von Müntefering am Wahlabend von Nordrhein-Westfalen einfach ausgerufen, 22. Mai. Und bereits 8 Tage später gab es eine Kanzlerkandidatin. Und es war auch in ihrem Interesse, dass das sehr schnell geht, weil sie natürlich schon zerredet wurde von Stoiber damals und Koch. Das waren so die härtesten Konkurrenten. Stoiber hatte die vorige Wahl verloren, der konnte da nicht viel gegen sagen und dann war es trotzdem wichtig, schnell die Fakten zu schaffen. Das hat Scholz bisher nicht gemacht. Der hätte diese Wahlsiegkonferenz ja jetzt auch schon vor 2 Wochen machen können. Und dann irgendwie schon Kandidat. Weil dann ist klar, dann schmeißt man den nicht mehr um. Aber er ist eben noch nicht nominiert. Der Parteitag soll vermutlich Mitte Januar stattfinden. Das ist reichlich spät. Also bis dahin kann man ihn noch 7-8 Wochen zerreden. Viel Spaß.
Naja, also ich halte das persönlich alles, ich verstehe meine Genossen da auch nicht und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das wirklich in der Basis rumort oder ob das so ein typisches sich hochschaukeln zwischen Presse und SPD-Basis ist. Weil es hat, glaube ich, letzte Woche, als du darüber redest, war ich letztendlich auch deiner Meinung, naja, mein Gott, okay, da gibt es ein bisschen Blabla, aber dann schrieben die und dann hat sich der Ortsvereinsvorsitzende gemeldet und dann schrieben auf einmal wieder die und dann hat sich der Kreisvorsitzende gemeldet und dann schrieben die und auf einmal fangen die Landesverbände an und so. Also das ist so ein gegenseitiges Hochschaukeln. Weil, entschuldige bitte, die SPD, also im positivsten aller positiven Fälle schneidet meine SPD mit 19% bei der Bundestagswahl ab. So, das ist wirklich das Positivste.
Ja.
So. Das heißt, sie wird vermutlich, wenn es nicht zu einer Regierungsbeteiligung kommt, was ja gar nicht so unwahrscheinlich ist, wird sie vermutlich nicht mal Oppositionsführer im Deutschen Bundestag sein, weil die AfD vor ihr liegen wird. So. Das heißt, egal wer Spitzenkandidat wird, egal wie das Ergebnis wird, derjenige ist verbrannt und muss gehen. Warum verschwendet man dafür Boris Pistorius? Kann mir das mal einer erklären? Das ist doch Verschwendung von dem Mann.
Ja,
der ist dann weg.
Das ist natürlich jetzt eine Interpretation, die SPD nicht zulassen würde. Aber
natürlich nicht.
Weiß nicht, ob man dann verschwendet ist. Wie gesagt, wir haben heute einen Bundespräsidenten, der sehr erfolgreich mal mit 23% eine SPD-Wahl angeführt hat. 2009.
Die SPD würde heute von 23% träumen.
Übrigens, hast du das da mitgekriegt? Vor ein paar Wochen gab es ja richtig Zoff im Schloss Bellevue. Das war genau an dem Tag, wo er die Entlassungsurkunden überreicht hat. Und abends war dann noch eine Veranstaltung zu 35 Jahren Mauerfall. Und da sprach ein Historiker und früherer Bürgerrechtler, beziehungsweise der war glaube ich 19, Marco Martin hieß der und ist mit 19, weil wegen Wehrpflicht wollte er nicht machen, ausgereist. Also wenige Monate vor dem Mauerfall. Also im Grunde Bürgerrechtler kann man schon sagen, weil er ja schon auch Nachteile in Kauf nahm. Und der kritisierte dieses Wort von den sogenannten Kaliber-Experten, die der Steinmeier da etwas flapsig oder etwas auch verächtlich gegenüber den Waffenlieferungsbefürwortern in den Koalitionsfraktionen verwendete. Und das, also der kritisierte das einfach nur und hielt natürlich vor, dass das Steinmeier und andere in der Vergangenheit auch eine andere Meinung über Russland gewesen waren und sagte, ja, das, also nicht jeder hat sich eben in Russland getäuscht. Das muss man ja auch immer wieder dazu sagen. Es gibt keine Pflicht, sich, es gab damals keine Pflicht, Putin für harmlos zu halten. Naja, und dann gab es richtig wohl eine Szene, also erstmal kein Applaus vom Präsidenten, obwohl das der Festredner war, der, den er selber angekarrt hatte. Und dann zweitens, beim anschließenden Empfang stand der Typ so ganz normal da, trank irgendwas und dann gab es da richtig, dann stürmt so. Und wenn der auf einen zustürmt, dann muss man schon...
Ja.
Oh, wow. Und dann gab es richtig auf die, also nicht auf die Fresse, aber verbal... Der hat sich da richtig angegriffen gefühlt und es ist auch bekannt vom Steinmeier, dass dem das richtig nahe geht, wenn man seine früheren Gedanken kritisiert. Aber ich meine, er hatte sie nun mal und die sind einfach falsch gewesen. Und er hat sich ja dafür auch entschuldigt und gesagt, ja, man konnte es nicht wissen. Der war einer der wenigen, die sich ganz zu Beginn des Krieges auch wirklich, reumütig gezeigt haben. Aber ob da jetzt so viel Reue dabei war, jetzt wo er sagt, ja, jetzt ist doch alles gut, Schlussstrich, und jetzt bin ich wieder der Gute. Also das ist schon ziemlich unsouverän. Also das
aber
ist
du hast Frank-Walter Steinmeier immerhin schon mal die Hand gegeben und es ist dokumentiert.
Immerhin vor dem Ganzen, sogar vor der, voll in, vor der Teilinvasion 2014. Ja. Also sonst hätte er mir auch wahrscheinlich eine reingehauen. Ja.
Du bist nicht mal bei der IMDb gelistet. Vielleicht müsste ich das mal machen, fällt mir gerade auf. Falls ihr nicht wisst, wovon wir reden, Stromberg, der Film, lass das mal den Papa machen. Die allerletzte Szene, wo Stromberg zur SPD geht, spielt Tillmann Lucke, wie ich finde, völlig wesensfremd, einen Praktikanten in der SPD-Parteizentrale. Sehr schöne Szene. Du hast sogar Text, der war nicht geplant, oder?
Wie war das? Ja, das waren wir, also die Texte damals oder in diesem Film, die waren nie geskriptet, sondern die waren nur, die Szene eben vorbestimmt. Ah, ja. Und dann hieß es, redet mal, begrüßt den und so weiter. Und,
ist ja schon ein sympathischer Mann, der Steinbrück.
Steinrück, hat er gesagt.
Steinrück sogar.
Ja.
Ah ja, Steinmeier.
Ja, guckt es euch mal an.
Ja, also nur den Schluss. Der Schluss reicht völlig aus. Der Rest des Films ist, nur ja, ist okay für Stromberg-Fans. Ist
auch, genau.
Für Stromberg-Fans ist das völlig okay. Und wir wissen ja, was war das Schlimmste?
Wenn ich damals zum ersten Mal gesehen habe, also in einem Film war, oder aktiv, war Michael Wittenborn, der ja einen dieser Versicherungschefs, die dann in den Puff gehen, zusammen spielt. Und der hat ja dann später bei Merz gegen Merz den Schwiegervater von Christoph Maria Herbst gespielt. Das ist auch wirklich ein extrem komödiantisches Talent, muss ich sagen.
Ja. Aber wir wissen alle, was das Schlimmste an diesem Film war.
Thema Lucke? Nee, also was?
Nein, das vegane Catering.
Stimmt, das ist noch ein Trauma.
Ja, hast du mal erzählt. Das war das Allerschlimmste, weil Christoph Maria Herbst ja Veganer ist, musste das gesamte Catering auch vegan sein.
Und da
sein.
Veganismus eine Glaubensrichtung ist, so richtig, wie Religion, muss es ja für alle gelten. Es geht ja nicht, dass der andere da nebenher sein Fleisch isst oder was auch immer.
Ich fände es lustig, wenn du einfach dein Wurstbrot mitgebracht hättest und dich so neben Christoph Maria Herbst und ihm einfach ins Ohr geschmatzt hättest. Ja, während du dein Brot
oder Hackepeter.
So. Ja, geil. Bauarbeitermarmelade. So, um zum Thema SPD zurückzukommen. Weißt du, was ich glaube? Diese Diskussion wird doch nur aus einem Grund geführt, um ein höchstmögliches Wahlergebnis zu erreichen, damit alle die ganzen süßen kleinen Abgeordneten, die da jetzt sind, und sie hat ja immerhin jetzt über 200, meine liebe SPD, damit die alle schön ihren Job behalten. Und das ist ja nur auch nicht gerade der Diskussion von Demokratie.
Naja, jetzt gut, mal ganz Job behalten, dazu kommt jetzt noch ein Teilaspekt. Es sind 733 Abgeordnete zurzeit und es werden ja 630 sein. Diese Zahl steht ja schon genau fest, wegen des neuen Wahlrechts. Das heißt, 100 sind es schon mal automatisch weniger, selbst wenn die Wahlergebnisse gleich bleiben wie beim letzten Mal, hätte man sowieso Leute verloren. Also also ich glaube, dass einige schon sich umschauen.
Ich glaube tatsächlich, dass die CDU, obwohl sie 10% vermutlich dazu gewinnen wird, ungefähr, das sind ja so die Größenordnungen, von der wir reden, wahrscheinlich auch Leute verlieren wird, ne?
Ja, also, oder einzelne Landeslisten, dann haben andere mehr und so, aber es ist schon amtlich, es ist ja ein Siebtel des Bundestages fällt dann weg.
Genau. Was ich ja nicht schlimm finde. Ich fand es vorher aber auch nicht schlimm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn 1000 Leute im Bundestag gesessen hätten, wäre mir scheißegal gewesen. Weil es ändert nichts. Also gar nichts.
Es ist nur dann ein bisschen schwierig, wenn man dann die Bundesversammlung macht, weil das sind ja immer genau doppelt so viele wie Bundestagsabgeordnete. Und die müssen auch da alle sitzen. Also dann wird es ein bisschen, ja.
Na gut, hätte man ja auch beim in der alten Försterei oder im Hertha-Stadion machen können. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das heißt, egal. Ja, ich fände es dumm
das von Das Hertha-Stadion, wie heißt das Hertha-Stadion?
Olympiastadion, ja, vermutlich, genau. Ja. Okay, 1936, ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit Handball. Es geht mir jetzt darum, werden die Genossen das wirklich machen, Boris Pistorius aufstellen? Und meiner Meinung nach spricht sowohl aus wahltaktischen Gründen als auch aus jedem anderen Grund, es dagegen Boris Pistorius machen zu lassen. Noch dazu, Boris Pistorius ist doch im Moment der beliebteste Politiker in Deutschland, aber doch nicht deswegen, weil er so gut ist, sondern weil die anderen alle so scheiße sind. Das
ja,
ist der
oder
Grund.
Nicht mal deswegen, sondern das hat man halt oft, dass Beliebtheit nicht unbedingt mit Bekanntheit korreliert und mit auch mit der Bekanntheit seiner Inhalte. Der hat gar nicht so viele Inhalte. Man weiß, er steht beim Thema Ukraine auf der progressiven Seite, auf der Anti-Russland-Seite, könnte genauso gut bei den Grünen oder bei der CDU oder bei der FDP sein, während die Stahlhelm-Fraktion in der SPD ja immer größer wird. Und jetzt hat Mützenich wieder angekündigt, dass er wieder für den Bundestag kandidiert. Das heißt, der wird dann wahrscheinlich wieder Fraktionsvorsitzender. Also willkommen im 19. Jahrhundert. Und dann gibt es natürlich, würde ich auch sagen, also diese ganzen Nasen, die da mit dafür gesorgt haben, dass die Ukraine jetzt seit ziemlich genau 1000 Tagen da ist, wo sie ist, dann finde ich doch lieber einen gut, der schon auch darauf hinweist, dass es nicht so weitergehen kann, dass es auch bei uns nicht so weitergehen kann. Es gab das Wort von der Kriegstüchtigkeit, da gab es natürlich auch Ärger. Hätte Steinmeier ihn auch abwatschen müssen eigentlich, weil also das wird dann auch mutwillig missverstanden als er will den Krieg, aber kriegstüchtig ist ja eben das Gegenteil, das weiß man ja, Abschreckung hilft ja und natürlich muss man, wenn der Krieg kommt, dann auch tüchtig sein, wenn er kommt und wir sind nicht tüchtig, ja dann, naja, also das sind alles die Debatten, die da ja, also da kommt ja substanziell nichts Neues. Und jetzt ist eben die Frage, schafft es dieser Diskurs, der sich, wie du sagst, so ein bisschen künstlich aufgebauscht hat? Und manchmal dauern solche Diskussionen ja Wochen. Manchmal sind sie sehr schnell abgeräumt, aber manchmal, so wie jetzt, haben Medien einfach, weil sie selber nichts, weißt du, dieses Neuwahl, also direkt nach der Neuwahlankündigung ging es um den Wahltermin. So, da können wir tagelang drüber diskutieren. Das hat Scholz ja auch als Vorlage geliefert, weil er selber ja scheitern wollte. Ja, ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren gab es mal den Plan von Schröder und Müntefering, den Nationalfeiertag auf einen Sonntag zu legen, also den 3. Oktober immer an dem Sonntag davor oder danach zu feiern. Und das ging natürlich, das ging ein paar Tage richtig aufgeregt, weil uns wird ja ein freier Tag geklaut. Und dann gab es eine Karikatur, wo diese, also Münte und Schröder und die anderen so am Kabinettstisch sitzen und dann kommt nur so eine Sprechblase. Welches heiße Eisen könnten wir noch anfassen, um nichts zu erreichen und uns öffentlich möglichst schlimm zu blamieren? So. Und das ist so ein Satz, den kann man über jede von diesen Schnapsideen, nämlich zum Beispiel die Wahl irgendwann im März, St. Nimmerleinstag zu machen, ja, das wird schon klappen. Da, und natürlich bricht es in sich zusammen, weil es peinlich ist, also weil es einfach anmaßend ist, zu denken, man könnte jetzt die Opposition und auch die Wähler noch so lange in dieser Langeweile einlullen, bis sie vergessen haben, warum es die Neuwahl überhaupt gibt. Und deswegen, also mit irgendwas müssen die, was ich sagen wollte, mit irgendwas müssen die Zeitungen gefüllt werden. Und wenn es keine weiteren Debatten, natürlich gibt es im Wahlkampf dann weitere Debatten, aber die jetzige Debatte ist seit mindestens anderthalb Wochen diese Scholz-Debatte. Ja.
Genau. Und wie gesagt, also ich weiß nicht, was das bringen soll. Es wird der SPD, wenn überhaupt, 2% bringen. Und das ist es nicht wert.
Meine These ist, und das kann man natürlich weder noch beweisen, es sei denn, man lebt in Schrödingers Doppelwelt, ich würde sogar sagen, mit Pistorius kriegt die SPD weniger Stimmen als mit Scholz. Nicht aus dem Grund, weil er besser sei, sondern weil das Thema Frieden, da haben wir letzte Woche ja schon gesprochen, das ist so teuflisch, weil die jetzt wirklich aus dem außenpolitischen Thema heraus wählen gehen, für die ist die SPD wahrscheinlich nicht die erste Wahl. Es sei denn, man ist wirklich Stammwähler und schmerzbefreit, aber sonst würde man eben die anderen Mitteparteien wählen. Und dann könnte Scholz es schaffen? Er wird ja immer gelobt, auch von der falschen Seite, was ihm durchaus bewusst sein dürfte, aber es ist ihm egal, dass er vom BSW wieder ein paar Leute abzieht. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, mir wäre es ja lieber, wenn wir von der AfD Leute abziehen, aber das wird ja wahrscheinlich Merz erledigen müssen. Das ist jetzt sowieso die Frage. Also ich meine, wir sind uns ja beide, glaube ich, auch relativ einig, dass außer CDU, SPD, also der sogenannten GroKo, die es ja dann auch nicht mehr sein wird, dass da ja vermutlich keine Alternative nach der Bundestagswahl steht.
Ich glaube, dass Schwarz-Grün auch möglich sein könnte. Also,
aber alle Parteien erklären doch gerade die Grünen zu ihren Hauptgegnern.
Ja, aber das ist Wahlkampfgetöse und der Merz macht es nicht. Also Söder hat natürlich, aber auch, das ist auch wieder Taktik, der weiß, Merz hat jetzt einen Wahlkampf zu bestehen und hinterher soll er eine Regierung bilden. Ja, dann nehme ich doch mal vorsorglich einen mit so einer absoluten Ansage wie ohne die Grünen, nur ohne die Grünen, nehme ich mal die Grünen aus dem Spiel. Ob das hinterher noch gilt, wissen wir alle nicht, weil es ist halt Markus Söder, beziehungsweise das war bisher immer so, dass nach der Wahl dann doch ein paar andere Sachen gelten. Und deswegen kann man darauf, glaube ich, nichts geben. Und je nachdem, wie das mit der Ukraine im März, April weitergeht, wenn dann Friedrich Merz quasi mit...
Wird schwierig, ne? Stell dir mal vor, die Wahl wäre jetzt auch noch im März.
Ja, witzig. Aber jedenfalls, wenn man dann mit Mützenich als Verhandlungspartner am Tisch sitzt und dann muss die Außenpolitik in den Koalitionsvertrag geschrieben werden. Ja, viel Vergnügen. Also dieser Mützenich ist auch so... Also, stell dir mal vor, Mützenich, der hat ja letzte Woche auch, als es rauskam, dass die FDP angeblich oder dass die FDP halt die Regierung absichtlich platzen ließ. Oh, Surprise, die Leute haben die Regierung absichtlich platzen lassen. Ja, dann sagte Mützenich, Christian Lindner sei ehrlos. Und ich finde, das Wort ehrlos kann ruhig jeder verwenden, aber bitte nicht dieser Propagandist Mützenich. Also das.
Ja, aber ich glaube, A, misst du ihm da zu viel Macht, respektive zu viel Meinungsspielraum zu. Also ich glaube, die SPD ist ja bis jetzt noch allem irgendwie umfallend entgegengekommen.
Was heißt umfallend? Also das Dumme ist, der Scholz hat ja darauf spekuliert, dass er bei dem, was er macht, ja, dass die Ukraine dann im nächsten September kein Thema mehr sein wird, weil sie nicht mehr existiert. So, jetzt hat er natürlich Pech, jetzt ist die Wahl ein halbes Jahr früher oder 7 Monate früher und die wird wahrscheinlich noch existieren. Erst recht durch diese letzte amerikanische Entscheidung, dass jetzt auf den letzten Metern von Joe Biden doch noch weiter reingeschossen werden darf ins russische Territorium. Und das ist einfach zynisch, dass Scholz, unterstelle ich ihm jetzt, einfach gehofft hat, das Problem ist dann weg. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn diese Ukraine-Situation unverändert ist, dass die Union sich das antut, weil das Schlimme ist, die SPD verliert ja ihre besten Leute. Michael Roth ist frustriert gegangen, der tritt nicht mehr an. Da gibt es ein paar andere, vor allem Jüngere, die auch anders denken über Russland. Und die werden vielleicht nicht mehr reinkommen. Ja? Am Ende ist Mützenich, der sitzt da wieder auf der Landesliste Platz 1 in Nordrhein-Westfalen. Und was soll der sonst werden als Fraktionsvorsitzender? Der ist sozusagen, es ist sehr unüblich, dass man Leute auf so einer Ebene eben irgendwie zurückschuft, dass er den Ausschussvorsitz kriegt oder so. Es ist, ich glaube schon, dass der Ton angebend ist. Erst recht, wenn Scholz die Wahl verliert und weg vom Fenster ist. Dann gibt es natürlich noch Klingbeil und Esken. Ja, viel Spaß. Aber also ich glaube, der Mützenich hat sich da diese Machtbasis irgendwie gekrallt in den letzten Jahren. War ja nur als Übergangsvorsitzender nach Nahles Rücktritt 2019 eingeplant, aber davon merkt man nichts mehr. Und er ist ja auch eigentlich so alt, dass er jetzt schon direkt in die Rente übergleiten könnte.
Wie gesagt, ich messe dem nicht so viel Bedeutung bei, weil du hängst ja da ziemlich drin im Berliner Politik. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich gar nicht für Politik interessiere, aber der Name Rolf Mützenich taucht jetzt auf meiner Agenda, sagen wir mal, zumindest nicht ganz oben auf.
Ja, das ist ein Fehler. Der ist das Problem, glaube ich. Angenommen, die SPD hätte einen progressiveren Fraktionsvorsitzenden, dann würde der Kanzler vielleicht nicht allzu breitbeinig seine Wahrheiten da, obwohl doch, ja, Scholz macht ja immer alles richtig, wie wir wissen.
Naja, Scholz ist ja da auch relativ beratungsresistent. Also ich glaube auch kaum, dass selbst wenn das Mützenich da so eine Riesenrolle spielt, aber mir geht es jetzt um was anderes, nämlich Schwarz-Grün müsste ja bedeuten, dass die Union mindestens 35% kriegt und die Grünen, naja gut, die könnten, also die Chance, dass sie 15% kriegen, ist vielleicht da. Aber es wird, ich weiß nicht, ob es für Schwarz-Grün reicht, aber wahrscheinlich wird es dann für Schwarz-Rot auch nicht reichen. Ich weiß es nicht. Also wenn die Union nicht weit über 30% kriegt, wird das schwierig. Dann wird das
naja, also eins von beiden geht auf jeden Fall, denn die nehmen sich ja gegenseitig Stimmen weg. Also wenn die SPD schwächer ist, dann gehen viele davon ja auch zu den Grünen und umgekehrt auch. Also das heißt, ich bin mir sicher, es wird eine Zweierkonstellation möglich sein. Eine oder zwei und von denen wird dann eine genommen und da gibt es dann nicht weiter große Überraschungen. Hm. Also wenn es nur die große Koalition gibt oder die SPD-Lösung für die CDU, dann machen sie es halt, obwohl es, wie ich schon andeutete, außenpolitisch dann wird Raum für Notizen steht dann im Koalitionsvertrag.
Wie gesagt, ich glaube das nicht, aber da können wir ja gerne im März nochmal drüber diskutieren.
Ja.
Was jetzt die Frage, weiß nicht, ob du diese sehr, sehr optimistisch stimmende Umfrage gelesen hast, dass es BSW jetzt unter 5% rutschen könnte. Das wäre ja nicht unbeeindruckend, also ich sag mal so, ich würde es dem Lafontaine gönnen.
Ja. Ja, also das, da gibt es ja jetzt auch Neuerungen oder neue Entwicklungen. In Thüringen gibt es ja einen Koalitionsvertrag, der wahrscheinlich vorgestellt wird, entweder heute oder tatsächlich heute soll einer vorgestellt werden. Ja. Also das wissen wir jetzt nicht, aber was man hört, ist, dass das nicht mehr scheitert, zumindest an den Verhandlern nicht. So, was passiert jetzt? Die Wagenknecht sagt, die sollen aber nicht regieren, weil Putin nicht genug gehuldigt wird im Koalitionsvertrag, in der Präambel oder so. Dann, und das ist schon passiert, der Thüringer Landesverband, der hat jetzt, die Berliner Zentrale des BSW hat jetzt in Thüringen ungefähr 20 neue Mitglieder aufgenommen. Die seltsamerweise alle auf dem Flügel von Sarah Wagenknecht sind und nicht von Katja Wolf. Mhm. Und es ist etwa ein Drittel bis ein Viertel des aller Thüringer bisher.
Genau.
Das heißt, der Parteitag, der jetzt folgt, da sitzen, oder das wird wahrscheinlich eine Mitgliederversammlung sein, da sitzen dann diese neuen Hansel, die da keiner kennt, wo auch keiner die Gründe weiß, warum andere, die auch aufgenommen werden wollten, nicht dabei sind. Das sind jetzt automatisch ganz viele schon dagegen eingestellt. Und es kann durchaus sein, dass der jetzt ausverhandelt ist, aber dann auf dem BSW-Parteitag abgelehnt wird. Und zwar mit Absicht.
Genau. Und damit Sarah mal zeigt, wo hier der Hase im Pfeffer
liegt. Ich glaube, das ist einzigartig, dass eine Bundespartei auf diese Weise, natürlich kann man als Bundespartei manchmal nicht einverstanden sein mit irgendwelchen Bündnissen. Ich meine, Markus Söder ist ja auch nicht einverstanden, dass die Grünen ganz geräuschlos in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit der CDU zusammen regieren, ohne Probleme. Dann gibt es da Störfeuer, aber dass Söder jetzt irgendwie die schleswig-holsteinischen Delegierten da bestimmt, damit da andere Ergebnisse kommen, das ist nicht denkbar.
Also, ja, bloß dann muss man ja wieder dazu sagen, dann hätte Katja Wolf ja durchaus die Möglichkeit zu sagen, okay, auf dem Parteitag ist der Koalitionsvertrag abgelehnt, ich mache das jetzt hier einfach trotzdem.
Genau, also die Fraktion, nicht sie allein, aber wenn sie in ihrer Fraktion genug Rückhalt hat oder fast alle hinter ihr stehen, dann kann man in die Abstimmung gehen und das wäre ja sowieso eine Minderheitenkoalition, weil sie haben ja nicht die Mehrheit der Sitze,
stimmt,
aber die Thüringer
50% glatt, ne?
Genau, die Thüringer Verfassung lässt ja dann den dritten Wahlgang zu, wo man dann auf jeden Fall gewählt wird, vor allem wenn Bodo Ramelow und die Linkspartei dann doch den Ministerpräsidenten wählen und davon kann man ausgehen. Wäre natürlich die Frage, ob die Fraktion in der Weise noch existiert, aber sie könnte sich in einer gewissen Weise selbstständig machen und umbenennen, was auch immer, BKW, Bündnis Katja Wolf, weil mehr Inhalt haben die ja dann trotzdem nicht, es sind ja trotzdem keine guten Menschen, sie sind ja halt nur einfach ein bisschen weniger scheiße als die Berliner Zentrale.
Ja, und ich glaube, das weiß Sarah Wagenknecht auch nicht, ich glaube, das wird sie nicht machen. Aber vielleicht doch.
Ja, aber tatsächlich könnte man sagen, also wenn so eine Taktik oder so ein Eklat, die Wähler, die wollen vielleicht Populismus haben oder wollen vielleicht irgendwelche Propaganda, aber was sie nicht wollen, ist, dass die Partei sich zerstreitet.
Genau.
Und die AfD zum Beispiel ist auch immer nur dann bei Wahlen abgestraft worden, wenn der Landesverband, um den es geht, sich zerstritten hat. Und das ist ja manchmal auch der Fall gewesen. Und dann, das ist das einzige Mittel, gegen solche Idiotenparteien wirklich anzukommen, dass man hoffen muss, dass sie sich intern zerstreiten.
Ja. Dann lass uns vielleicht mal ganz kurz noch über Aktion Silberlocke reden. Das finde ich ja sehr lustig. Das wäre ja die nächste Partei, die wahrscheinlich nicht in den Bundestag kommt oder aber vielleicht doch. Denn unsere geliebte Linkspartei, die ja mal PDS hieß und ganz früher SED und sich jetzt um die wahrscheinlich, die glaube ich in Umfragen gerade bei 3,5% so seriös gesehen, es sei aber da das Wahlrecht ja die Direktmandatsklausel wieder drin hat, ist es halt möglich mit 3 Direktmandaten in Gruppenstärke in den Bundestag einzuziehen und jetzt kämpfen die alten Tiere Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow interessanterweise, der tritt sich jetzt offensichtlich auch für den Bundestag an, diese 3 Direktmandate erringen zu wollen. Mhm. Was ist mit Gesine Lötsch?
Nee, die tritt nicht mehr an in Berlin. Ja, und die ist aber auch, also ich glaube, das ist eine der nächsten, die die Partei wahrscheinlich ganz verlässt. Also zumindest hat sie das angedeutet, dass sie eben auch eher auf dem Stahlhelmflügel ist. Also die, um die geht es nicht. Petra Pau ist ja meine Lieblingslinksparteilerin. Die wird gar nicht mehr antreten. Aber die, also die ist natürlich, wäre auch Aktion Silberlocke geeignet, wobei das eher Aktion Mackie heißen müsste bei ihr.
Wie alt ist sie?
Ach, die dürfte so ungefähr 60 sein oder also Ende 50 oder so.
Warte.
Aber die ist eine der dienstältesten Bundestagsvizepräsidentinnen seit 18 Jahren. Also immerhin und auch
unumstritten, ne?
Unumstritten und fast immer Wahlkreisgewinnerin, außer beim letzten Mal.
Genau, 61.
Genau, und die, aber die sagt, sie will es nicht mehr. Und die hat ja auch Stimmprobleme. Also manchmal, wenn sie die Sitzung leitet, sieht man, dass sie so ein kleines Headset-Mikrofon hat, wo sie sich selber so verstärkt, obwohl sie ja sowieso ein Mikrofon hat. Das ist natürlich für so eine Sitzungsleitung auch sehr anstrengend. Und ich glaube schon, dass sie das Amt total gerne macht und auch ziemlich gut. Aber irgendwann, ich meine, 18 Jahre, wer hat das schon geschafft? Ich glaube, Kopfabjäger war in den 60er Jahren von der CSU der Rekordhalter, aber sonst glaube ich niemand. Aber ich werde vielleicht nachreichen, natürlich, falls es nicht stimmt.
Sie könnte natürlich aus wahltaktischen Gründen, könnte sie es natürlich nochmal versuchen, weil je mehr Direktmandate die Linkspartei holt, gerade in Berlin ist es ja relativ wahrscheinlich, ein Direktmandat zu holen, umso besser ist es für die Linkspartei.
Ja, also das ist klar, dass sie jetzt, also wenn jetzt diese 3 älteren Herren, Aktion Silberlocke, wobei keiner von denen hat ja silberne Locken, also Gregor Gysi hat ja fast keine Haare mehr und die beiden anderen haben ihre Haarfarbe noch, aber es ist halt eine witzige, ja, es ist halt auch wieder, ob man es gut oder schlecht finden soll, weiß ich nicht, aber es ist halt auch wieder so ein Männerding, also die beliebtesten und wir wissen jetzt, die ganzen Kanzlerkandidaten, außer von der AfD, sind alles Männer, ob das, ja, das ist halt irgendwie Zufall oder auch nicht, aber so ist es halt, wenn es wirklich um die Beliebtheit geht, oder um zu sagen, wir wollen hier unbedingt diese Aktion starten, um 3 Direktmandate zu kriegen, dann nehmen wir die 3 beliebtesten und das sind halt, oder bekanntesten auch, und dann trifft man halt meistens auf diese Männer und das ist auch so eine Beobachtung, selbst in so einer Linkspartei, die ja auch alles quotiert, aber die Mission Silberlocke ist nicht quotiert.
Darum könnte man Petra Pau ja irgendwie, naja gut, okay, es ist halt wie es ist. Also Gregor Gysi und Dietmar Bartsch werden vermutlich in Berlin antreten?
Nee, Dietmar Bartsch Rostock? In Rostock, wobei, wo war der, in welchem Wahlkreis war der bisher, also es ist ja auch so, dass man diese Wahlkreise ja noch irgendwie denen zuordnen muss. Also Ramelow zum Beispiel möchte gern in Erfurt, aber da war er, also er war ja vorher im Bundestag, aber gar nicht im Erfurter Wahlkreis. Man muss ja schon die Wahlkreise nehmen, die sehr großstädtisch sind.
Genau.
Also Berlin, Rostock, Erfurt. Und da haben wir noch in Leipzig den Sören Pellmann.
Ja, der tritt der wieder an? Weiß man das?
Doch, der tritt wieder an. Und dann, der ist ja nicht prominent, aber er hat immerhin diesen Wahlkreis. Also ich schätze die Chancen so mittel ein, weil man darf ja nicht vergessen, es ist ja trotzdem noch die Linkspartei, die halt keiner wählt, die einfach komplett untergeht in dieser ganzen Parteien.
Naja, das ist jetzt halt die Frage. Ja. Also ich glaube, also dass Gysi nochmal antritt, überrascht mich so ein bisschen, weil Gysi war ja eigentlich immer jemand, der gesagt hat, wenn Schluss ist Schluss. Und ich glaube, dass seine ganze Moderatorenkarriere und Bücher schreiben und so, dem das schon Spaß macht, der muss da nicht unbedingt im Bundestag. Aber ich glaube, der lässt sich wirklich als Parteisoldat nochmal vor die Kandare spannen. Und man darf ja nicht vergessen, der ist jetzt 76, ja, 76.
Vor die Karre oder an die Kandare nehmen. Aber ich finde auch vor die Kandare spannen. Was auch immer, ich weiß gar nicht, was eine Kandare ist.
Kriege ich auch nicht, vermutlich eine Karre.
Annegret Kramp-Karrenbauer gab es
so.
Ja mal.
Dass er sich da jetzt trotzdem nochmal in die Pflicht nehmen lässt mit 76, also das heißt, er ist am Ende der Legislatur dann 80.
Wer weiß, vielleicht wird er sogar Alterspräsident.
Stimmt. Naja,
AfD stimmt gar nicht. Alterspräsidenten sind ja die mit der längsten Zugehörigkeit zum Bundestag. Und
selbst
nicht die
das
Ältesten.
Würde ja passen. Ach nee, Quatsch, Gysi war ja zwischendurch mal 8 Jahre raus.
Ja, also da gibt es so ein paar von der CSU, glaube ich, die, also Ramsauer, falls der nochmal antritt, der wäre, glaube ich, Alterspräsident. Aber das kann man dann wir werden ja vor der Wahl auch ein Special machen, wo wir alle Features der Wahl nochmal genauer erklären und dann werde ich das bis dahin recherchiert haben.
So, das heißt, du siehst die Chance und Mittel, dass die zumindest Gruppenstärke wieder einziehen. Aber einen links ab, also ich denke, Gysi wird es schaffen, oder?
Ja, oder zwei und das reicht halt nicht. Aber beim dritten bin ich so ein bisschen gemäßigt skeptisch. Ja.
Aber wer sollte der zweite sein? Ramelow?
Ich finde es aber tatsächlich, ich finde es halt moralisch, also klar kann man sagen, oh, das sind nette Leute, die sollen wieder rein. Aber ich finde es einfach wahlsystematisch halt auch unschön, wenn das Erfolg hätte. Weil ich ja ein Gegner dieser Grundmandatsklausel bin und weil es auch, die Grundmandatsklausel heißt ja, es sollen ja Regionalparteien unterstützt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat ja de facto gesagt, es ist, weil wir die CSU drin haben wollen, soll das so sein. Die haben das ziemlich
unverblümt Moment, aber auch die Linkspartei ist eine Regionalpartei, wenn man es jetzt mal wenn
naja,
jetzt
aber
mal
wenn man jetzt sich die Wahlkreiskarte angucken würde, Rostock, Erfurt, Leipzig, Berlin, das ist keine Region, also
doch.
Das ist die Region Großstadt im Osten und die gibt es nicht.
Im Osten?
Ja, also letztlich dem Wahlrecht ist es egal, wo drei Direktmandate liegen, ob sie zusammenhängend sind. Früher waren sie zusammenhängend, nämlich alle in Berlin bis zur vorletzten Wahl waren die alle in Berlin.
Also es ist das erste Mal, das Sören Pellmann ist das erste Mal, dass die Linkspartei für einen Bundestag außerhalb ein Direktmandat.
Genau, also und da finde ich, also wie gesagt, wenn man eine Regelung anders nutzt, als sie gedacht ist und das trotzdem passt, dann ist es auch in Ordnung. Aber ich finde, die 5%-Hürde soll ganz weg. Das ist ja eben immer dieses
Zentralzensio. Naja, da können wir jetzt auch mal wieder drüber diskutieren. Wahrscheinlich werden ja in den nächsten Bundestag, wenn alles gut läuft, 8 Parteien angehören. Und da könnte man natürlich auch mal sagen, da ist die Grundmandatsklausel, also es würde die Koalitionsbildung halt erheblich vereinfachen. Nehmen wir bloß mal an, die AfD würde, die FDP würde nicht reinkommen, was ja immer noch, also wir hoffen ja alle immer noch, ja, das BSW würde nicht reinkommen, auch das kann ja passieren,
ja.
Und die Linkspartei würde nicht reinkommen. Hätten wir bloß noch 4 Parteien im Bundestag, wäre jetzt auch nicht das Verkehrteste, oder 5 respektive. Also wir hätten CDU, CSU, die AfD, die SPD und die Grünen. Und das wäre ja nicht das Verkehrteste.
Naja, aber es repräsentiert ja die Gesellschaft nicht. Also wie gesagt...
Ach, du immer mit deinen Spitzfindigkeiten.
Ja, meine Meinung ist nach wie vor, eine Regierung kann sich schon anstrengen, 50% der Wähler zu repräsentieren, ja, statt nur 50% der Sitze. Das ist aber bei den meisten Landesregierungen haben das nicht. Und die bisherige Ampelkoalition hatte ja über 50% der Wählerstimmen. Aber zum Beispiel Rot-Grün damals hatte das jeweils nicht. Die hatten immer unter 50%.
Ich finde das ja total witzig, weil ich hab da mal jetzt in längerer Zeit drüber nachgedacht, dass wir hatten ja ganz selten linke Mehrheiten im Bundestag. Ne? Selbst als Willy Brandt und Helmut Schmidt Kanzler waren, hatten wir ja effektiv keine linke Mehrheit im Bundestag. Wir hatten immer eine sogenannte bürgerliche Mehrheit im Bundestag. Nur, dass halt die FDP mit den Sozen zusammengegangen
ist.
Ja,
aber das war ja eine relativ lange Phase unter Walter Scheel als Vorsitzenden, der das ja auch eingefädelt hat. Also sagen wir mal, eine 20-jährige Phase von linksliberaler FDP. Also,
ja, aber so liberal. Ich meine, daran ist es ja letztendlich auch gescheitert.
Aber erst am Ende. Die haben mehrere Wahlen auch überzeugend gewonnen. Und bis dann eben Lambsdorff vor allem und auch Genscher am Ruder waren, die den Kurs schwenken wollten. Die anderen wollten es ja auch erst nicht. Also
Ja, das ist ja klar, was man hat, hat man. Ne? Aber lustigerweise hatten wir immer dann linke Mehrheiten im Bundestag, wenn wir große Koalitionen hatten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also im Prinzip hätte die Merkel ja 2005, also es hätte ja für Rot-Rot-Grün gereicht 2005. Schröder hat wollte, also es stand überhaupt nicht zur Debatte. Aber wir hatten effektiv eine linke Mehrheit im Bundestag. Ansonsten hätten wir 2005 schon Schwarz-Gelb gekriegt.
Ja.
Und 2013 genauso.
Ja, ich fand es damals doch, auch seltsam, dass man darüber nicht weiter groß nachgedacht hat. Aus heutiger Sicht weiß man, dass eine Linkspartei-Beteiligung an einer Bundesregierung einfach außenpolitisch fatal gewesen wäre zu jedem Zeitpunkt.
Das weiß ich nicht, aber okay.
Ja, also damals ging es ja eher um die NATO-Einsätze, die auch gar nicht so mega erfolgreich waren, muss man zugeben. Aber auch damals war ja Sarah Wagenknecht maßgeblich bei der Linkspartei dabei. Und von der hätte ich mir nicht unbedingt sagen lassen sollen, was da jetzt zu passieren
hat. Naja, dann hätte es halt das BSW schon früher gegeben. Aber es wäre zumindest. Aber das ist halt das Spannende.
Aber dann also wäre zum Beispiel die Partei während der Regierungszeit auseinandergebrochen. Das will man auch nicht. Also insofern, aus heutiger Sicht kann man schon verstehen, warum vor allem die SPD damals unter ihren, vor allem bei unter Gabriel, das nie, also es gab mal so Gespräche, aber die haben zu nichts weiter, also sozusagen eher inoffizielle Treffen, das kann man ja machen, aber da war klar, ist diese progressive Mehrheit, die kann man nicht nutzen oder die soll man nicht nutzen, ja.
Genau. Ja gut, ob die wirklich immer so progressiv war, weiß ich nicht. Gut.
Aber wenn du schon sagst, bürgerlich und progressiv, ja. Bürgerlich finde ich auch tatsächlich fast ein bisschen anmaßend, als ob die linke Hälfte des Bundestages keine Bürger sind.
Ja,
also bürgerlich,
aber
ist
sagt man ja so.
Naja, man könnte einfach sagen, Mitte links, Mitte rechts, das wäre am zutreffendsten. Ja, naja.
Ja, aber das ist ja schon wieder Schwurbelei wie Kandidat für die Menschen.
Ja, das ist natürlich, da hoffen wir, dass er auch für die Menschen dann da ist, wenn er dann Kanzler ist. Oder vielleicht benennt er das Amt auch um, oder seine, nicht er selber, sondern seine Leute. Auf dem Grünen Parteitag wird dann das Grundgesetz geändert, kann auch sein.
Und das ist dann der Bundesbeauftragte für Menschen.
Für die Menschen in Deutschland, genau.
Genau.
Apropos Menschen, es gibt sehr seltsame Menschen. Ich möchte hier noch eine kleine Schlussmeldung loswerden.
Sehr gern.
In Schweden existiert eine Gleichstellungsministerin, das ist Paulina Brandberg. Mhm. Und jetzt kam raus, immer wenn die irgendwo ist, bei Veranstaltungen oder so, dann müssen ihre Leute vorher den Saal absuchen nach Bananen, weil die Dame eine Bananenphobie hat. Die ist ernsthaft, die ist sogar von den Konservativen, die ist ernsthaft im Amt, wo ich denke, die gehört doch in die Geschlossene.
Ja. Bitte,
mitten im Obstkorb, mitten in der Zelle,
so.
voller Bananen. Also ich finde das, also erstens mal eine Gleichstellungsministerin, die so intolerant ist, schon fragwürdig, aber das ist doch, was soll man das, also das ist leider keine Falschmeldung.
Du, pass auf, ich denke einfach, die ist lesbisch und hat, gut, wir lassen das jetzt, wir lassen das einfach, ich jetzt hier wieder
dass
böse
Briefe, selber sagst.
Ja, ja, eher wieder böses Feedback kommt, wobei, ist mir scheißegal, Hauptsache es kommt überhaupt mal Feedback, schreibt doch mal bitte an luke@hengstmanns.de oder auf luke.hengstmanns.de unter hier.
Oder schickt eine Banane nach Stockholm.
Genau, zu?
Zu Paulina Brandberg.
Gleichstellungsministerium Stockholm 17. So. Das soll's dann für heute gewesen sein. Nächste Woche diskutieren wir darüber, warum Lars Klingbeil der beste Kanzlerkandidat für die SPD ist. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche, Tillmann. Und wir haben heute gar nicht über Amerika geredet, aber ist auch nicht so.
Ist egal.
Ja, bis dann. Tschüss.
Bis dann.